SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Unser Thema heute Abend ist die Liemba. Das Schiff ist ein afrikanischer Mythos. Vor gut 100 Jahren, zu Kaisers Zeiten, kam das Schiff von der Papenburger Meierwerft über Wasser, über Schienen, über Land zum Tanganyikasee nach Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Und noch heute schippert das Boot über einen der weltweit tiefsten Seen. Doch wie lange noch? Die Liemba ist altersschwach. Wie sieht ihre Zukunft aus? Soll der alte Dampfer verschrottet werden? Soll die Liemba modernisiert werden? Oder soll dieser Mythos zum Museum umgebaut werden? In Papenburg oder in Tansania? Ich habe mich auf den Weg gemacht zum Tanganyikasee, um vor Ort mehr über die ungewöhnliche Geschichte eines kolonialen Relikts zu erfahren. Mpulungu, das Südufer des Tanganyikasees. Ein Freitag. Heute Morgen soll die Liemba hier in den nordsambischen Hafen einlaufen. Morgens um 9 steigt das Thermometer bereits auf über 40 Grad. Der See liegt spiegelglatt in der flirrenden Hitze. Hello. Kein Schiff in Sicht.
Do you know when the Liemba will come?
No idea.
No idea?
Die Liemba ist das einzige Passagierschiff auf dem Tanganyika-See. Dieser See im Herzen Afrikas ist gigantisch. Er erstreckt sich über fast 700 Kilometer von Burundi im Norden durch Kongo und Tansania bis nach Sambia im Süden. Es ist der zweitgrößte See Afrikas und der tiefste, bis zu 1470 Meter. Obwohl die Liemba das Verkehrsmittel des Sees ist, weiß hier im Hafen niemand so genau, wann das Schiff kommen wird.
Have you heard something new about the Liemba, when the ship will come?
Where did it come tomorrow?
Tomorrow?
Yes.
In the morning?
Yes, please.
Okay. Thank you.
Thank you very much.
Okay, dann also am Samstag. Also werde ich mir eine Unterkunft besorgen müssen in diesem heruntergekommenen Hafenstädtchen Mpulungu. In diesem Ort, der zwischen den bewaldeten Hügeln an diesem malerischen See liegt, gibt es keine Hotels, keine Pensionen, nur eine billige Bleibe für die Nacht. $10 in einem Zimmer mit Wasserflecken an der Decke, einem zerrissenen Moskitonetz, lauten Nachbarn und einer fast schlaflosen Nacht. Früh am nächsten Morgen gehe ich hinunter zum kleinen Hafen. Und tatsächlich, dort liegt sie, die Liemba.
Die Liemba ist eine Lady. Sie kommt, wann sie möchte.
Sagt Lilo Franken, eine Touristin aus der Eifel, die ich an Bord treffe. Sie musste im tansanischen Kipili auf die Liemba warten. Auf der Brücke des Schiffes steht Titus Benjamin. Er ist der Kapitän der Liemba. Ein stattlicher Mann, dessen weiße Uniform seine Haut noch schwärzer erscheinen lässt. Man sagt, er sei der Einzige, der die alte Lady Liemba steuern könne, wenn sich die Stürme über dem See zusammenbrauen.
Die Liemba ist so wichtig für den See, weil die meisten Gebiete nicht über Straßen zu erreichen sind. Da kann man nur mit der Liemba hinkommen. Das heißt, die Leute brauchen die Liemba, um ihre Waren zu transportieren, und sie brauchen sie auch, um in ein Krankenhaus zu kommen. Deshalb ist das Schiff sehr wichtig. Wir verlassen Kigoma jeden Mittwoch. Dann halten wir 16 Mal auf der Route. Meistens legen wir nicht an, sondern ankern auf dem See und die Passagiere kommen an Bord. Wir legen nur zweimal richtig an. Das ist in Kasanga an der Grenze und in Mpulungu.
600 Passagiere und 200 Tonnen Fracht kann das Schiff befördern. Die großen Säcke mit dem streng riechenden Trockenfisch und dem Getreide lagern im Bug des Schiffes, das mehr als 70 Meter lang und 10 Meter breit ist.
Wir haben manchmal Schwangere an Bord, die ihr Kind hier zur Welt bringen. Und die Mütter nennen ihr Kind dann oft Liemba oder sie wählen den Namen des Kapitäns. Es gibt wirklich viele Kinder, die auf diesem Schiff geboren wurden.
Unter den Passagieren tummeln sich Händler, die riesige Säcke mit getrockneten Sardinen transportieren und auf den Märkten im Hinterland verkaufen. Prostituierte, die für wenige Dollar nachts in einer Nische an Bord ihrem Geschäft nachgehen. Schmuggler, die Diamanten aus dem Kongo über die Grenze bringen, Soldaten, die in Kasanga, dem ehemaligen Bismarckburg, stationiert sind, Flüchtlinge aus Ruanda, die in ihre Heimat zurückkehren, und Touristen wie Lilo und Rudi Franken, die seit Monaten das südliche Afrika durchqueren. Die Liemba ist für sie ein Traumschiff, aber alles andere als ein Luxusliner.
Alles klappert, alles wackelt, alles stinkt, überall riecht's nach Diesel. Aber es ist eine ganz tolle Erfahrung.
Einzige Klimaanlage an Bord ist der Fahrtwind.
Wir haben heute Nacht gestanden und dadurch war natürlich kein Fahrtwind. Es war sehr heiß heute Nacht.
Ja.
Sehr, sehr heiß.
Das Schiff ist gut 100 Jahre alt. Zweimal ist es untergegangen und wieder aufgetaucht, mehrmals umgebaut worden. Das Weiß der Planken wirkt eher schmuddelig als majestätisch. Etliche Beulen am Rumpf zeugen von den vielen Karambolagen. Der Rost zehrt an dem alten Schiff. Dem tansanischen Staat fehlt das Geld für Reparaturen. Doch der Kapitän scheint vollstes Vertrauen in die Liemba zu haben, sagt Lilo Franken.
Stehen Sie vorne da beim Captain, dann geht immer die Lampe an. Overloaded, overloaded. Immer mehr Ware drauf.
Im Rheinland sagt man ja, es ist noch immer Jote, ja.
Für die Liemba ist es nun seit über 100 Jahren mehr oder weniger gut gegangen. Die Geschichte der Liemba beginnt 1912 im kaiserlichen Berlin, in der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika und in Papenburg.
Das ist natürlich eine Geschichte, die sich Hollywood nicht besser hätte überlegen können. Erste Überlegungen zum Bau eines großen Dampfschiffes auf dem Tanganyika-See für den Transport von Passagieren und von Fracht gab es bereits 1910. Man wollte also eine moderne Verkehrsinfrastruktur schaffen, aber gleichzeitig auch die politische Kontrolle in diesem Teil des damaligen Deutsch-Ostafrikas sichern.
Der Historiker Michael Berg hat die Geschichte der Liemba erforscht. Er ist seit Jahren infiziert von dem Mythos der Liemba, die 1913 auf der Papenburger Meierwerft zusammengeschraubt wurde.
Das Schiff wurde dann bei der Meierwerft bestellt, lose zusammengebaut, nicht genietet, sondern nur zusammengeschraubt. Aber es war ein fertiges Schiff, das dann dort auf der Helling stand, mit eingebauten Maschinen und so, dass man einen Probelauf auf der Helling durchführen konnte.
Auf kaiserlichen Befehl entstand jenes Schiff, das damals auf den Namen Graf Götzen getauft wurde, in der Papenburger Werft. Der 1910 gestorbene Gustav Adolf Graf von Götzen war einst Gouverneur von Deutsch-Ostafrika. Die Graf Götzen war seinerzeit das größte Schiff, das bis dahin auf der Meierwerft zusammengeschraubt wurde. Der Dampfer sollte in Deutsch-Ostafrika den deutschen Herrschaftsanspruch vor allem gegenüber Belgisch-Kongo und dem britischen Nordrhodesien dokumentieren. Der Schriftsteller Alex Capu hat der Graf Götzen sowie dem Schiffsbaumeister Anton Rüther, dem Nieter Rudolf Tellmann und dem Gesellen Hermann Wendt mit seinem Buch »Eine Frage der Zeit« ein literarisches Denkmal gesetzt. In dem dokumentarischen Roman heißt es:
Schiffsbaumeister Anton Rüther zerbrach sich gewiss nicht den Kopf über die historische Bedeutsamkeit des Augenblicks, als ihn die Fabriksirene der Papenburger Meierwerft am 20. November 1913 kurz nach 10:30 zur Schiffstaufe rief. Während draußen die Kapelle des Papenburger Turnvereins Heil dir im Siegerkranz spielte, kontrollierte er die Spannung des Stromgenerators, warf einen Blick in die Feuerluken und vergewisserte sich, dass der Frischwasserhahn offen war. Er war stolz auf das Schiff. Die Götzen war sein Schiff, das größte und schönste Schiff, das je in Papenburg gebaut worden war. Die Götzen lag schwarz-weiß-rot über die Toppen geflaggt, mit zischenden Dampfmaschinen, rauschendem Schornstein und frei in der Luft drehenden Schiffsschrauben auf der Helling und schien klar zum Stapellauf. Man hätte nur die Haltetrossen durchschlagen müssen, dann wäre sie über die Backbordseite von den Pallen heruntergerutscht, auf den ölgetränkten Holzbohlen der Ablauframpe in den Turmkanal und hätte, wie bei seitlichen Stapelläufen üblich, auf der ganzen Länge ihres Rumpfes eine mannshohe Flutwelle ausgelöst, die am gegenüberliegenden Ufer auf die Wiese geschwappt wäre, unter Mitnahme des gesamten Fischbestandes. Weshalb die Kinder des Städtchens mit großen Weidekörben bereitgestanden wären, um die im Gras zappelnden Fische einzusammeln. Aber diesmal standen die Kinder nicht auf der Wiese, denn sie wussten seit Monaten, dass man die Götzen nicht zu Wasser lassen würde.
Denn kaum war die Graf Götzen fertig zum Stapellauf,
dann wurde das Schiff wieder auseinandergenommen und in insgesamt 5000 Kisten verpackt. Und diese ganzen Einzelteile wurden dann mit 4 Transatlantikdampfern nach Dar es Salaam geschafft, damals die Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas. Und von dort aus ging es dann weiter mit der Bahn, 1200 Kilometer ins Landesinnere an den Tanganyika-See. Die Bahn war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz fertiggestellt. Die Schienen endeten etwa 35 Kilometer vor Kigoma. Und das heißt, dass die ersten Teile ausgeladen werden mussten und von einheimischen Trägern bis nach Kigoma transportiert werden mussten.
Nach einer Reise von rund 15.000 Kilometern von Papenburg bis nach Kigoma am Tanganyika-See wurde das Dampfschiff Graf Götzen vor Ort wieder zusammengesetzt. Die Meyer-Werft hatte damals, 1913, die 3 Mitarbeiter Anton Rüther, Rudolf Tellmann und Hermann Wendt abkommandiert. Der Historiker Michael Berg beschreibt, wie das Schiff wieder zusammengebaut wurde.
Die einzelnen Kisten waren markiert und man wusste relativ genau, wo was zu finden war. Und es war wie eine Art Lego-Baukasten.
Mit 160.000 Nieten wurde das 800 Tonnen schwere Schiff in der afrikanischen Hitze innerhalb von 10 Monaten zusammengebaut. Die Papenburger Schiffsbauer versuchten, sich am Tanganyika-See ein Stück Heimat zu bewahren. Der Schriftsteller Alex Capu beschreibt in seinem dokumentarischen Roman über die Graf Götzen, wie der Geselle Hermann Wendt sich in Afrika einen kleinen Biergarten einrichtete.
Der junge Wendt zimmerte 2 Sitzbänke und 6 Stühle, die recht bequem waren. Er baute eine Feuerstelle aus schwarzen Steinbrocken, nietete auf der Werft ein paar Eisenstücke zu einem Grillrost zusammen und bastelte hell erleuchtete Öllampen aus leeren Flaschen, Konservendosen und dicken Hanfschnüren. Zum Abschluss nagelte er ein weißgrundiertes Brett über die Haustür, auf dem in roter Schrift Wendts Biergarten stand. An den ersten Abenden nach der Eröffnung war es der Gemütlichkeit noch abträglich gewesen, dass Licht und Essensduft ziemlich viele Schakale und Hyänen anlockten, die mit leuchtenden Augen am Rande des Lichtkegels umherschlichen und lüsterne Grunzlaute von sich gaben.
Ein Biergarten, dessen Überbleibsel Hermann Josef Averdunk fast 100 Jahre später noch aufspüren sollte. Auch der Papenburger Kaufmann hatte sich schon vor Jahren von dem Graf Götzen Bacillus anstecken lassen.
Ich bin also selbst runtergefahren, ich bin in dem Garten gewesen, den der Herr Wendt damals für sich eingerichtet hat. Das waren ja junge Kerle. Man darf ja nicht vergessen, dass die gar nicht bis dahin wussten, dass es überhaupt andersfarbige Menschen gibt. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen, was da damals abgelaufen ist. Und dieser Herr Wendt, der hat alles, was er brauchte, um ein Bier herzustellen. Das hat er mit runtergenommen zum Tanganyika-See. Und in seinem Biergarten haben die sich abends dann getroffen und haben dann abends ein Bierchen getrunken. Und in dem Baum in diesem Garten hängt noch heute ein Schild Pilsner Urquell. Nach über 100 Jahren ist dieses Schild noch im Baum zu erkennen.
Hermann Josef Averdunk, ehemaliger Vorsitzender des Papenburger Heimatvereins, hatte sich im tansanischen Kigoma auf die Suche gemacht nach älteren Einwohnern, die sich vielleicht noch an die Geschichte des Schiffes erinnern konnten. Und er traf dort jemanden.
Dieser älteste Mensch in Kigoma ist 78 Jahre alt, was für unsere Verhältnisse gar kein Alter ist, aber für die Verhältnisse, da ist das einfach eine unvorstellbare Tatsache, dass ein Mensch überhaupt so alt werden kann. Ja, und der hat uns dann darüber berichtet, dass sein Vater an dem Eisenbahnbau mit beteiligt war. Und der hat uns auch gezeigt, auf welchem Hügel die 3 Papenburger Schiffbauer damals gelebt haben.
Im Frieden hatten die Papenburger mit dem Schiffsbau am Tanganyikasee begonnen. Doch schon bald rückte deutsches Militär in das verschlafene Hafenstädtchen Kigoma ein. Und die Papenburger Schiffsbauer unterstanden plötzlich der kaiserlichen Armee vor Ort. So beschreibt es der Schriftsteller Alex Capu.
Der Soldat reichte Tellmann einen Umschlag. Der Brief trug eine große Siegelmarke. Absender war das kaiserliche Bezirksamt Kigoma. Tellmann wunderte sich, er hatte nicht gewusst, dass es in Kigoma ein kaiserliches Bezirksamt gab. Er öffnete den Brief und las: Sie werden hierdurch aufgefordert, sich innerhalb eines Tages nach Erhalt dieser Benachrichtigung bei der unterzeichneten Amtsstelle einzufinden und Ihren Passe und, falls Sie Reichsdeutscher sind, Ihre Militärpapiere vorzulegen. Zu Ihrer Information wird Ihnen mitgeteilt, dass sich das Deutsche Reich und seine Kolonien seit Anfang dieses Monats mit Russland, Frankreich, Belgien und England im Kriegszustand befindet. Kigoma, 9. August 1914, der kaiserliche Bezirksamtmann.
Das Militär drängte die Papenburger Schiffsbauer, nun möglichst schnell die Graf Götzen fertigzustellen. Doch nicht nur die klimatischen Bedingungen waren für die Deutschen am Tanganyikasee fast unerträglich. Dies wird in einem Dialog zwischen Anton Rüther und dem Kapitänleutnant Gustav von Zimmer deutlich.
Seien Sie nicht wehleidig, Rüther. Sie sind nicht der Einzige, der hier gelegentlich unpässlich ist. Von all meinen Offizieren sind zurzeit nur 2 fieberfrei. Wir haben Durchfall, Würmer, Typhus, Schwarzwasser und die Schlafkrankheit. Unsere Uniformen und unsere Betten sind voller Läuse und wir haben unsere Frauen seit Jahren nicht mehr gesehen und wissen schon gar nicht mehr, wie Schwarzbrot schmeckt.
Alle Hoffnungen der kaiserlichen Armee in Deutsch-Ostafrika richteten sich 1914-15 auf die Graf Götzen. Alex Capu lässt in seinem Buch »Eine Frage der Zeit« Leutnant von Zimmer die Lage erklären.
»Wenn der See unser ist, gehört uns auch das Ufer. Und dann möglicherweise alles Land hinter den Ufern. Das ist eine Menge Land, Rüther. Rhodesien, Kongo, Ruanda, Urundi, eventuell sogar Uganda und Kenia. Mit Hilfe der Götzen können wir uns die Kontrolle über ein schönes Stück Afrika sichern. Und je stärker wir in Afrika sind, desto schwächer wird der Feind auf dem europäischen Schlachtfeld. Je mehr Soldaten die Briten nach Afrika schicken müssen, desto weniger haben sie an der Marne zur Verfügung.«
So befand sich beim Stapellauf der Graf Götzen in Kigoma am 5. Februar 1915 das Kaiserreich mitten im Ersten Weltkrieg. Doch alles Hoffen auf die strategische Bedeutung der Götzen war vergeblich. Trotz ihrer Länge von 76 Metern stand die Götzen auf verlorenem Posten. Gefahr drohte ihr aus der Luft. 2-mal wurde sie von belgischen Flugzeugen bombardiert und getroffen. Gut ein Jahr nach dem Stapellauf wurde das damals größte Schiff auf afrikanischen Gewässern versenkt, von den eigenen Leuten.
Diesen Befehl mussten die 3 Papenburger Ingenieure ausführen, die das Schiff in einer mühevollen Kleinarbeit über ein Jahr hinweg zusammengebaut hatten.
Anton Rüther stieg in den Maschinenraum und löste die Schrauben von der Abdeckplatte der Einlassdüse, die das Kühlsystem der Dampfmaschine mit Seewasser versorgte, worauf das Wasser in den Maschinenraum strömte und sich durch die offenen Schotts gleichmäßig über die ganze Länge des Schiffes verteilte. Die Götzen lag bald tief und immer tiefer im Wasser und sank schließlich, als es schon dunkle Nacht war und der See über die Ladedecks schwappte, 8 Meter tief, bis auf den Grund der Nyassa-Bucht, setzte mit der ganzen Länge des Kiels gleichzeitig sachte auf und kam in aufrechter Lage zur Ruhe, wie Anton Rüther es sich erhofft hatte. Über dem Wasser, das von den aufsteigenden Luftblasen brodelte, als würde es kochen, waren nur die Spitzen der Ladebäume und das Rettungsboot zu sehen.
Das war ein Befehl und den konnte man nicht ignorieren. Aber sie haben das so gemacht, dass das Schiff wieder gehoben werden konnte, dass es keine irreparablen Schäden davontrug.
Noch 1916 hoben die Belgier, die neuen Machthaber in Kigoma, die Graf Götzen. Doch 4 Jahre später sank sie bei einem Sturm erneut. Zum Glück in Küstennähe und nicht mitten auf dem See, der ja fast 1500 Meter tief ist. Nun dauerte es 7 Jahre. Die Briten waren mittlerweile die neuen Kolonialherren am westlichen Ufer und deren Kriegsminister Winston Churchill erteilte den Befehl, das Schiff wieder flott zu machen. Aus der Graf Götzen wurde nun die Liemba. So nannten die Eingeborenen den Tanganyika-See. In den 30er Jahren erschien in England ein Roman über den Seekrieg auf dem Tanganyika-See. Die Geschichte des erfolgreichen Kampfes eines kleinen englischen Bootes gegen einen scheinbar übermächtigen deutschen Dampfer. Aus dem Buch wurde ein Drehbuch und in den 50er Jahren entstand so der Film African Queen mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn. In vielen Berichten wird kolportiert, der deutsche Dampfer in dem Film sei die Liemba.
Das ist auch eine Legende, die sich hartnäckig hält, die aber nicht ganz der Wahrheit entspricht,
sagt der Historiker Michael Berg. Auch wenn die Graf Götzen 1913 in Kisten verpackt von Papenburg ins Herz Afrikas transportiert wurde, so hat sie es nie vom Tanganyika-See zum Viktoriasee geschafft.
Dieser Film African Queen ist am Viktoriasee entstanden und das Schiff, das dort zu sehen ist, ist ein Dampfschlepper namens Buganda. Aber letzten Endes nützt es der Liemba, wenn die Leute glauben, dass die Liemba mit der African Queen in Verbindung zu bringen ist. Es war ja ein sehr bekannter Film mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Mit der Liemba, dem vor gut 100 Jahren in Papenburg gebauten Schiff, unterwegs auf dem Tanganyika-See. Der tiefste See Afrikas, gelegen zwischen Burundi, Kongo, Tansania und Sambia.
Am Anfang haben wir uns doch schon echt gewundert, so, dass dieser alte Kahn wirklich noch fährt und eigentlich jetzt immer noch hier rumtuckert. So ein letztes Relikt so deutscher Kolonialgeschichte, also ist halt echt noch Realität, ja.
Matthias Kresse, der ein halbes Jahr in einem sozialen Projekt auf Sansibar gearbeitet hat, genießt nun mit seinem Freund Matthias Hess die Fahrt auf der Liemba.
Klar, es ist ein bisschen enger, aber hey, das ist halt Schiffsfeeling, oder? Also ich baue hier, wenn ich auf so einem Boot bin, nicht ein Riesenzimmer. Das ist halt so, wirklich hast zwei Kojen, weißt du? Einer unten, einer oben. Das ist halt das Geile, halt, dass man wirklich eben so authentisch reist.
Sehr authentisch findet Rudi Franken. Er und seine Frau kommen aus der Eifel. Sie haben auf dem Oberdeck die VIP-Kabine gebucht.
So, und wir haben hier ein Ensuite-Bad. Ja, dieser Eimer ist die dann, also das ist die Toilettenspülung.
Die funktioniert nur, indem man einen Eimer Wasser hinterherkippt.
Ja, aber das ist das Beste, was es gibt hier an Bord.
Kabinen gibt es nur für Passagiere der VIP der ersten und der zweiten Klasse. Der Rest, und das sind mehr als 500 Menschen, schläft unter Deck. Da, wo noch eine Ecke frei ist.
Hier wird überall geschlafen. Aber man darf sich nicht nur hier oben aufhalten. Man muss nach ganz unten. Und das ist dann das wahre Afrika.
Das ist der Speisesaal. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Kantine aus den 50ern oder so. Zum Frühstück gab es eben so eher den Klassiker. Omelette, Bohnen. Weißbrot, ungetoastet natürlich, und Tee mit Milch, also Schwarztee mit Milch gewöhnlicherweise. Genau. Da drüben ist die Bar eigentlich auch ganz gut bestückt mit Alkoholika aller Art. Viele Biersorten, ja, alles was man so braucht.
In den Speisesaal dürfen nur Passagiere der ersten und zweiten Klasse. Dennoch sind hier immer alle Plätze belegt.
Also um 8 geht eigentlich so das Abendessen los und vor 2 Tagen, da haben wir erst 11:30 unser Essen bekommen, weil es hier wirklich voll ist.
Während die Leipziger Studenten mit der Schiffskost leben können.
Sieht eigentlich alles sehr rustikal aus. Das Essen ist jetzt auch dementsprechend, aber eigentlich gute Kost. Also nichts Aufregendes, aber man wird satt.
Würde sich das Ehepaar Franken aus der Eifel ein gepflegtes Dinner wünschen?
Naja, es ist etwas anstrengend, weil es natürlich zum Beispiel die Küche nicht unseren Standard so auch nur annähernd nahe kommt. Also man muss da schon einen kräftigen Magen haben. Wenn die See ruhig ist, geht es natürlich einfacher. Aber es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, ja.
Normalerweise hält sich Rudi Franken auf dem Oberdeck auf, aber manchmal wagt er sich 2 Treppen tiefer in den Bauch der Liemba. Hier ist die Luft stickig und drückend, kaum ein Windhauch schafft es bis ins Unterdeck.
Man kann hier kaum durchgehen. Alles voll Tüten, Kinder, Ziegen, als Verpflegung für unterwegs. An jedem Hafen werden Federvieh angeboten.
Und hier durchzukommen ist also ganz, ganz schwer.
Vom Maschinenraum dröhnt der Schiffsmotor laut zu den billigsten Plätzen. Hier ist das Höllenreich von dem Maschinisten Shigia. Neben dem Schiffsmotor, dessen Lärm eine Unterhaltung unmöglich macht, hat Shigia ein kleines Office mit einer Schalttafel, Kontrollleuchten, einem kleinen Schreibtisch und seinem Bett. Aus dem Bauch des Schiffes, aus der beklemmenden Enge unterhalb der Wasserlinie, geht es hinauf dem blauen Himmel entgegen. Vor der nächsten Treppe, die in die erste Klasse führt, steht John Mutalla. Er hat eine Pyramide aus Ananas gestapelt. Mit seiner scharfen Klinge teilt er die Ananas in 4 Scheiben und verkauft die erfrischende Frucht für wenige Cent. Rudi Franken hat seinen Ausflug in die Unterwelt des Schiffes beendet. Er sonnt sich wieder auf dem Oberdeck.
Es hat sogar einen Provinzpolitiker gegeben, der unten das Bild hängt im Speiseraum, der das Schiff zurückführen wollte, sozusagen wieder in den deutschen Schoß zurück. Und dann drehen wir das Ganze nochmal 100 Jahre zurück, nicht? Und wir haben alle Kaiser Wilhelm Werte und dann sind wir doch wieder froh.
Hermann Josef Averdunk ist jener Provinzpolitiker aus Papenburg, der vor einigen Jahren die Idee ins Spiel brachte, die Liemba nach Deutschland zurückzuholen. Averdungs Opa hatte früher immer von der Graf Götzen geschwärmt, von diesem gigantischen Projekt, ein Schiff über Wasser, Schienen und Straßen an den Tanganyikasee zu bringen und dort wieder zusammenzusetzen. Sein Opa sei immer neidisch gewesen auf den Schiffsbaumeister Anton Rüther, meint Hermann Josef Averdunk.
Opa meinte eigentlich, dass er den Auftrag hätte wohl haben müssen.
Ein bisschen ging es vielleicht auch um das Vermächtnis seines Opas, als der ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins vor 5 Jahren diese Idee präsentierte.
Ich möchte gerne die Graf Götzen nach Papenburg zurückholen und ich möchte die Graf Götzen der Nachwelt erhalten. Und ich finde, dieses historische Schiff ist es allemal wert, dass man sich dafür einsetzt.
Die Idee ist meines Erachtens ein Fiebertraum.
Kanzelt der Historiker Michael Berg den Plan von Averdunk ab.
Der Herr stellt sich vor, die Liemba in 2 oder 3 Teile zu zerlegen und sie mit der Central Railway nach Dar es Salaam zurückzutransportieren und dann mit Ozeanlinern zurück nach Deutschland zu bringen. Das ist überhaupt nicht machbar, weil das von der Tragfähigkeit die Bahnlinie her überhaupt nicht hergibt.
Auch der ehemalige Betriebsleiter der Papenburger Meierwerft, Jochen Zerran, hält nichts von den Plänen Averdunks.
Ja, wir sehen das als unrealistische Lösung an. Vor allen Dingen, ich denke, nach meiner Besichtigung des Schiffes kann ich sagen, von der Struktur des Schiffes, ist es erhaltbar?
Dem Wohl der Region rund um den Tanganyikasee wollen alle dienen. Der Papenburger Hermann Josef Averdunk, wie auch der Historiker Michael Berg, Gründer des Vereins Run Liemba. Der Verein bemüht sich darum, eine Modernisierung des Schiffes zu finanzieren. Mit Geldern der Bundesregierung soll die Liemba für weitere Jahrzehnte fit gemacht werden.
Wir sehen uns nicht als Oldtimer-Verein, sondern wir sehen das Schiff als eine Art Baustein in einem größeren Gebäude.
Dem Verein schwebt ein großer touristischer Wurf vor. Ein Afrika-Trip, beginnend mit einem Flug von Deutschland ins tansanische Dar es Salaam. Dann geht's weiter.
Bestehend beispielsweise aus einer Fahrt mit der Central Railway, früher hieß die Mittellandbahn, von Dar es Salaam nach Kigoma. Eine Schifffahrt mit der restaurierten Liemba auf dem Tanganyika-See, dem Besuch der beiden Nationalparks am Tanganyika-See. Das ist eigentlich ein Projekt, das dazu beitragen kann, einen sanften Tourismus am Tanganyika-See zu etablieren.
Das Schicksal der Liemba, jenes rund 100 Jahre alten Schiffes, das 1913 in Papenburg gebaut und in Einzelteilen an den afrikanischen Tanganyikasee transportiert wurde, wo es noch heute seine Runden dreht, beschäftigt die Gemüter in Deutschland. Elisabeth und Franz Hiss waren einst als Entwicklungshelfer im tansanischen Kigoma und schwärmen seitdem von dem Dampfer.
Unsere persönliche Erfahrung war zunächst mal die, wie der Rhythmus dieses Schiffes, was wir immer einmal in der Woche vorbeifahren sahen, das wirtschaftliche und soziale Leben der Stadt bestimmte und prägte. Also damals fuhr ja die Liemba noch einmal wöchentlich. Das heißt, sie kam am Sonntagabend oder am Montag früh an und am Mittwoch fuhr sie wieder weg. Und wie diese beiden Tage das Leben in der Stadt veränderte. Die Märkte füllten sich, die Menschen aus den verschiedenen Regionen trafen ein, das Leben pulsierte einfach.
So wie in Kigoma verwandelt sich in jedem der 11 Orte, die die Liemba ansteuert, das soziale Leben innerhalb kurzer Zeit. Denn die Liemba ist der einzige Dampfer auf einem See, der rund 70 Mal so groß ist wie der Bodensee.
Der See ist bedeutungsvoll für ungefähr 10 Millionen Menschen, also das ist ungefähr so der Einzugsbereich. Trinkwasserversorgung, Fischversorgung, das ist ungeheuer fischreich. Und die Liemba ist angewiesen auf den See und der See ist angewiesen auf die Liemba.
Sagt Franz Hiss vom Verein Run Liemba. Auch in Niedersachsen sorgt man sich um das Schicksal der Liemba. Schon Christian Wulff hatte sich in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident für die Liemba ins Zeug gelegt. Und diese Linie verfolgt auch Heinz Davidsohn. Er war jahrelang in der niedersächsischen Staatskanzlei unter anderem zuständig für Afrika. Er sieht in einer modernisierten Liemba ein enormes Entwicklungspotenzial für den Tanganyikasee.
Wenn man insgesamt auf die Region blickt, dann ergibt sich aus meiner Sicht ein ungeheurer Nachholbedarf. An sich sind alle Möglichkeiten, die ein florierender Tourismus braucht, alle Möglichkeiten und Optionen sind vor Ort vorhanden. Ich habe selten eine so schöne Landschaft mit einem so beeindruckenden See gesehen. Sie haben rundherum um den See zum Teil ja auch Nationalparke, die weltweit einzigartig sind. Deshalb denke ich, es wäre ein gewaltiges Entwicklungspotenzial für einen Tourismus vorhanden, wie in Tansania ja mit der Serengeti auch kennt. Und deshalb denke ich, wären die Deutschen hier an einer ganz entscheidenden Stelle, an der sie ansetzen könnten, um diese Entwicklung in Gang zu setzen. Die Region ist im Hintertreffen. Sie ist eigentlich abgelegen von der Entwicklung Tansanias, die auch nicht besonders berauschend ist. Aber immerhin, nur diese Region, da tut sich nicht so viel. Wobei alle Randbedingungen eigentlich so sind, dass man viel, viel mehr machen könnte.
Das Land Niedersachsen könne sich allerdings nur politisch, nicht aber finanziell für eine Modernisierung der Liemba einsetzen. Aber
ich könnte mir gut vorstellen, dass mit Mitteln der Bundesregierung wir als Deutsche dazu beitragen, die Liemba zu rehabilitieren. Das heißt, instand zu setzen, sodass sie in der Lage ist, nicht nur einmal in 14 Tagen zu fahren, sondern ihren Dienst wieder so macht, wie das vor 80, 90 Jahren schon mal der Fall war.
Schon immer war die Liemba nicht nur ein normales Passagier- und Frachtschiff, sondern es wurde immer wieder in Notsituationen benötigt.
Die Liemba hat ja eine humanitäre Großtat hinter sich. Als der Bürgerkrieg im Kongo voll entbrannt war, hat sie ja Tausenden von Flüchtlingen das Leben gerettet und auch bei der Repatriierung geholfen.
Die UNO hat die Liemba mehrmals geschartert, um Flüchtlinge in Sicherheit zu bringen. So auch vor 2 Jahren, als Jens Erwin Siemsen vor Ort war. Der Regisseur aus dem niedersächsischen Schiffdorf war am Tanganyikasee, um eine Theaterproduktion über die Liemba vorzubereiten. Er hatte damals die Gelegenheit, bei einem Sondereinsatz mitzufahren.
Das war allerdings ein sehr trauriger Anlass. Es gab ein großes Flüchtlingscamp im Nachbarstaat Burundi, wo die Cholera grassierte und das aufgelöst werden musste. Und wieder einmal war die Liemba der Lebensretter, wie es so oft auch am Lake Tanganyika ist, um große Mengen, Tausende von Menschen zu evakuieren. Und wir durften mitfahren, sind also auch nach Burundi mitgegangen und haben ein bisschen mitgeholfen dann.
Jens Erwin Siemsen ist mit seiner Theatercrew nach Burundi gefahren und half, gemeinsam mit den UN-Mitarbeitern, die Reste des Lagers zu vernichten.
Die Hinfahrt war sehr luxuriös, weil wir Weißen, sage ich mal, und alle Helfer dann das Oberdeck für uns hatten. Und auf der Rückfahrt gab es die klassische Trennung, nämlich die, dass die armen Leute, also die Flüchtlinge in diesem Fall, dann eben unten in den Katakomben hausen mussten, zweite und dritte Klasse, während dann der Rest dann oben in der Luft stand und auch eine Kantine hatte und alle Annehmlichkeiten, die man in Afrika haben kann. Aber was verrückt war, war, dass die Leute, die also wirklich dem schweren Schicksal entgangen sind, sofort wieder aufgestanden sind und anfingen zu singen. Also die haben da unten im Untergeschoss, im Unterdeck, haben die Choräle gingen, brüllten durchs ganze Schiff. Also die Lebensfreude ist denen nicht geknickt worden dadurch.
Heinz Davidsohn und Michael Berg wollen die Liemba erhalten und machen sich für eine Modernisierung stark.
Es ist absolut restaurierungsbedürftig. Es hat seine letzte Generalüberholung 1993 erhalten. Und seither ist an diesem Schiff nicht mehr viel gemacht worden. Der Schiffsbetreiber in Tansania, der staatliche Schiffsbetreiber, hat insofern das Problem, dass er die Passagier- und Frachttarife nicht erhöhen kann, weil sich die Kunden das sonst einfach nicht mehr leisten können. Aber andererseits haben sie eben Fixkosten bei den Ausgaben, Diesel, Ersatzteile, die aus dem Ausland bezogen werden müssen. Und mit den Einnahmen, die sie im Augenblick erwirtschaften, ist das Schiff nicht zu erhalten.
Ein neues Schiff hat natürlich nicht diesen mystischen Glorienschein und es hat auch keine Bezüge zu der gemeinsamen geschichtlichen Vergangenheit. So ein Mythos, wie es die Liemba verkörpert, das ist mit Geld kaum zu bezahlen. Und es wäre deshalb sehr schade, wenn man auf diesen Schatz verzichten würde.
Eine Generalüberholung ist wirklich überfällig. Allerdings ist sie technisch durchaus machbar und liegt kostenmäßig bei weitem unter den Kosten, die anfallen würden, wenn man ein neues Schiff bauen würde.
Dennoch würde der Theaterregisseur Jens Erwin Siemsen empfehlen, lieber ein neues Schiff zu bauen.
Die Liemba ist natürlich ein Symbol auch für deutsche Wertarbeit, aber auch nur deshalb, weil die Platten so dick sind, wie man sie heute nicht mehr verwenden würde. Das dauert wahrscheinlich noch 100 Jahre, bis das ganze Ding so wirklich durchgerostet ist. Also ich würde die Liemba aus dem Wasser holen und zwar genau dahin, wo sie damals gebaut wurde, also auf dem Helgen. Würde dem einmal einen vernünftigen Anstrich geben und dann als touristisches Highlight, als Leuchtturmprojekt begehbar machen und dann kann man das Ganze in ein Kolonialmuseum umbauen, um auch an die bittere Geschichte zu erinnern. Und auf der anderen Seite sollte man dann das Geld wirklich investieren in ein neues Schiff, was vernünftige Akkommodationen für die Leute, also luftige Quartiere, Licht und so weiter reingibt, weil da sitzen Hunderte eine Woche lang im Keller, um von A nach B zu kommen, ohne Belüftung und das Schiff entspricht überhaupt nicht mehr den heutigen Standards.
Außerdem würden die Standards für eine Seenotrettung wohl kaum eingehalten.
Aber da muss man einfach gucken, an was stirbt man dann? Stirbt man an Unterernährung oder stirbt man durch Ertrinken? Weil das muss dann auch manchmal schnell gehen. Jetzt gerade was die Evakuierung der Flüchtlinge betraf, die mussten da weg. Sonst wären die umgefallen wie die Fliegen. Und dann ist es absolut egal, ob nun irgendwie nur die Hälfte der Leute Rettungswesten hat oder eben nicht. Da muss man dann eben Kompromisse schließen.
Die tansanische Schifffahrtsgesellschaft hat mittlerweile einen Auftrag zur Renovierung der Liemba ausgeschrieben. Und die Signale der Bundesregierung gehen in die Richtung, dass man rund 5 Millionen Euro für die Sanierung des deutschen Kolonialdampfers zur Verfügung stellen will. Das erklärte zumindest neulich ein Sprecher des Bundesentwicklungsministeriums. Auch der Papenburger Hermann Josef Averdunk hat immer wieder betont, dass es ihm nicht primär um das koloniale Erbe gehe.
Ich habe immer in den Mittelpunkt gestellt, dass erst der Region geholfen werden muss und dann erst uns. Die Bevölkerung ist auf die Infrastrukturmöglichkeiten, die dieses Schiff bietet, unbedingt angewiesen.
Glaubhaft vermittelt der Papenburger CDU-Politiker eine neue Sicht der Dinge, nachdem er zweimal vor Ort am Tanganyikasee war. Vor allem sieht er die deutsche Kolonialgeschichte mit anderen Augen.
Dieser Graf Götzen war in Deutsch-Ostafrika, wie es damals hieß, alles andere als ein beliebter Mensch. Der hat mit dem Gebetbuch unterm Arm seinen Glauben verkündet. Unter dem anderen Arm hatte er eine Pistole und entweder wurden die Eingeborenen katholisch oder sie wurden erschossen.
Vor allem war Gustav Adolf von Götzen als Gouverneur von Deutsch-Ostafrika verantwortlich für die Niederschlagung des Maje-Maje-Aufstandes im Jahre 1905. Bei dieser Niederschlagung und der darauf folgenden Hungersnot kamen über 100.000 Einheimische ums Leben. Ein dunkles Kapitel deutscher Kolonialgeschichte, das weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Doch in der ehemaligen Kolonie, dem heutigen Tansania, ist Jens Erwin Siemsen auf wenig Ressentiments gegen die Deutschen und deren Kolonialgeschichte gestoßen.
Das Verhältnis der Tansanier zu dieser Geschichte ist eigentlich sehr ausgeglichen. Also sie sagen, ja, es war doch gut, was ihr gemacht habt. Also ich komme dann immer als Deutscher und will problematisieren. Das wollen die aber gar nicht. Also die sagen dann, ne, wieso, wir haben jetzt tolle Bahnhöfe, wir haben eine tolle Eisenbahnlinie, wir haben die Liemba. Ist doch toll, ist doch großartig, was ihr da gemacht habt. Aber dass die Deutschen mit der Kiboko, also mit der Nilpferdpeitsche, regiert haben, das ist inzwischen vergessen.
Unbeeindruckt von der heftigen Diskussion in Deutschland um die Zukunft der Liemba, tuckert der mehr als 100-jährige Kahn weiter über den Tanganyika-See.
Der Eindruck von der Liemba ist traumhaft schön. Also wir hatten jetzt auch Glück, wir hatten Vollmond und dadurch, dass die Sonne irgendwie besonders stand, hatten wir halt einen gelben Vollmond, der dann über den Regenwäldern aufgegangen ist und dann sich schön im Wasser auch gespiegelt hat.
Matthias Hess ist fasziniert von seiner Reise mit der Liemba. Das Schiff kann wegen seines Tiefgangs nur zwei Orte direkt anlaufen. Ansonsten muss es vor der Küste ankern, manchmal auch mitten in der Nacht, erzählt die Schiffsreisende Lilo Franken.
Das Schiff hupt kurz bevor es ankommt und dann, wie Ameisen, kommen die Boote angefahren, beladen mit Menschen und Fracht. Die Boote sind so beladen, dass die Schiffer nur Wasser schütten müssen, weil die Boote volllaufen. Also das ist einfach irre.
Und wenn dann halt um zwei oder um vier irgendwo ein Hafen erreicht wird, dann wird halt um zwei oder um vier dann einen ausgeladen. Dann wird der Scheinwerfer vorne und hinten angemacht, damit der Personen- und der Güteraustausch stattfinden kann und dann geht's los.
Aus den Ruderbooten werfen die Menschen Taue an Bord in der Hoffnung, dass jemand sie auffängt. Dann klettern sie an den Tauen entlang an Bord. Viele schaffen es nicht auf Anhieb und fallen ins Wasser.
Vor zwei Tagen, da gab es eine Jolle, da waren irgendwie 50 Leute drauf und in der Mitte stand eine große Trommel und irgendwie noch Trommeln drumherum und die haben da richtig Party gemacht. Das war Wahnsinn.
Da wurde eine Braut abgeholt, die mit der Liemba gefahren ist und die durfte nicht gesehen werden, die war also komplett verhüllt. Und dann wurde die halt über ein Boot rüber auf dieses trommelnde Boot rüber geschafft. Und dann die ganze Zeit halt gejohlt und so und sie durfte aber nichts sehen und musste halt geführt werden und das war ziemlich cool und wie dann die Leute dann gefeiert haben, als sie endlich auf dem Boot war und wie sie dann völlig freudestrahlend dann abgefahren sind und so, das war sehr, sehr schön.
Ob die Liemba demnächst rundum erneuert weiter über den Tanganyika-See tuckern wird, ob sie als Museumsschiff in Papenburg oder in Tansania vor Anker gehen wird oder ob sie von den Schrotthändlern im Hafen von Kigoma ausgeschlachtet wird, das steht noch dahin. Kapitän Titus Benjamin weiß jedenfalls, was er will.
Mit guter Wartung kann die Liemba nochmal 100 Jahre fahren. Die Wände des Schiffes sind sehr stabil. Mit guter Wartung der Maschinen und der Decks ist die Liemba in der Lage, nochmal 100 Jahre zu fahren.